Bands Erben. Über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens.
Halli, hallo, Hallöchen.
Oh.
Ich dachte, ich mache mal was ganz Neues, Jay.
Ja.
Liebe Freundinnen, schön, dass ihr reinhört. Ja, wir sind's, die Erben. Wir sitzen zu später Stunde vor unseren Rechnern und haben jetzt schon wieder, haben gerade eben eine ganz, ganz tolle Folge aufgenommen, die konntet ihr schon hören am Ostermontag mit Micha. Micha Kunze, dem Spoken Word Artist, sind noch ganz erfüllt von dem Gespräch, sind aber auch schon ein bisschen müde. Und da haben wir uns gedacht, reden wir doch mal heute über was Leichtes, möglicherweise.
Jawohl. Hoffen wir.
Ja, hoffen wir mal.
Ja.
Und viele KunstfreundInnen sind jetzt ganz begeistert, denn sie haben schon lange auf dieses Thema gewartet, Jay.
Ja.
Fußball.
sogar noch konkreter, ist Fußball Kunst?
Ja.
Das hast du dir ausgedacht.
Das habe ich mir ausgedacht, ja.
Ja.
Soll ich ein bisschen die Geschichte erzählen, warum ich darauf gekommen bin?
Bitte, Ansagen haben wir keine, oder?
Nö, heute haben wir mal keine Ansagen. Und wenn, dann mache ich nachher so einen kleinen, weiß ich noch nicht genau. Also mir fällt gerade nichts ein als Ansagen. Ich bin Fußballfan. Du bist auch Fußball, sagen wir mal, interessiert. Du hast durchaus schon auch gewisse Fanallüren hin und wieder mal.
Ja, ich bin quasi konvertiert. Also ich war überhaupt kein Fußballfan.
Ja.
Ungefähr 40 Jahre meines Lebens.
Ne? Was? Also das ist eine lange Zeit.
Ja, ich fand Fußball langweilig. Ich habe das auch als Kind nicht gespielt und ich dachte immer, die spinnen alle, die sind alle doof.
Ja.
So, weil alle immer Fußball. Ja gut, ich habe irgendwann auch mal so Panini-Bücher gehabt als Kind und so mit Gerd Müller und allem drum und dran.
Ja.
Natürlich, aber auch nur, weil das alle hatten. Und ich war irgendein Fan, obwohl ich gar nicht wusste, was das ist eigentlich. So. Naja, um eine lange Geschichte kurz zu machen, dann habe ich geheiratet. Mhm. Und meine Frau ist nun mal ein glühender Fußballfan.
War die von Anfang an so Fußballfan?
Ja, die war von Anfang an Fußballfan. Und als sie dann hier nach Frankfurt kam, hat sie sich dann für die Eintracht begeistert. Und ich habe das immer komisch gefunden. Und die wollte dann immer Fußball gucken. Und ich habe dann halt gedacht, ja gut, ihr zuliebe gucke ich mal mit und so.
Ja.
Ja, und wie das ist. Und dann war die Fußball-WM hier in Deutschland 2006, war das, ne? War das 2006?
Ja.
Mhm. Ne, da sprang so ein kleiner Funke über, dass ich dachte, ah ja, ist ja schon ganz schön und es hat auch Spaß gemacht und so. Na. Und dann haben wir die 2014, ne, die Fußball-Weltmeisterschaft gewonnen.
Ja, ja.
Und das hat mich dann doch schon, also das war ein sehr emotionaler Moment, als der Götze das Tor geschossen hat. Also ich bin dann noch nachts nach Frankfurt gefahren. Nicht mal meine Frau hat das gemacht. Ne? Ich nach Frankfurt gefahren, mich mit wildfremden Menschen umarmt, Deutschlandfahnen geschwungen und Bierflaschen auf den Boden geschmissen. Also irgendwie so der totale Wahnsinn, weil dieses Tor gefallen ist. Und dann war das stark. Da habe ich gemerkt, Weltmeisterschaft, da fieber ich inzwischen anscheinend mit. Also meine Frau hat eine gewisse Arbeit gemacht. Und dann, irgendwann hat mich die Eintracht dann doch bekommen. Also meine Frau hat mich bekehrt.
Mhm.
Ich bin konvertiert vom Fußball-Atheisten quasi.
Ja.
Vom Fußball-Atheisten zum Fußball-Agnostiker. Zum Katholiken. Und jetzt bin ich ein leichter Pfingstler, ein leichter Fußballpfingstler. So. Also nicht volles Rohr, aber ich guck's jetzt oder ich freue mich, wenn die Eintracht gewinnt und so. Ne?
Ja,
also das ist dann so.
Ja, neulich hast du mit unserem Grafiker, dem Andi, gechattet auf Facebook.
Ja.
Und dann hast du gesagt, ja, jetzt aber Schluss, jetzt ist Fußball. Da spielt in Deutschland gerade gegen Island.
Genau.
Das hat man nicht mal ich mitbekommen, um ehrlich zu sein. Ich habe mich ein bisschen von der Nationalmannschaft ausgeklingt, hat mich zuletzt nicht mehr so doll begeistert. Und dann habe ich das gelesen, euren Chat, und wie Fußball? Ah ja, stimmt, da war ja was. Aber ich war gerade, habe mich gerade mit was anderem beschäftigt.
Aber ich gebe zu, ich hätte es nicht gewusst, wenn meine Frau nicht gesagt hätte, hey, heute Abend Fußball und so. also sie hat mich bekehrt, kann man. Und kann man sagen, sogar so, dass, ich weiß nicht, wann war das, als Bremen gegen Frankfurt um die Relegation gespielt hat?
Ein, zwei Saisons sind das jetzt her.
Ein paar Jahre her. Nee, es muss schon, muss 4 Jahre her sein oder so. Da waren wir mit Hossa Talk schon unterwegs und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, dass ich Fußballfan bin, weil es ging um den, darum, wer in die Relegation muss, Bremen oder Frankfurt.
Genau.
So, und ich weiß ja, du bist Bremen-Fan und ich war mit Schmitti, wir hatten ein Konzert und haben dann im Auto gesessen vorneweg und das Spiel gehört. Im Radio. Ja. Und ich habe mitgefiebert und dann hat Frankfurt verloren. Ja. Und ich war stinksauer.
Wirklich war?
Ich war stinksauer. Ja. Und in dem Augenblick dachte ich, scheiße, ich bin jetzt ein Fußballfan.
Es scheint dir nicht ganz kalt zu lassen.
Genau. Also verdammt nochmal, das hat mich früher überhaupt nicht interessiert. Ja. Jetzt muss ich dem Müller eine Nachricht schicken und ihm gratulieren, dem Arsch, dem Bremen-Fan. Und wir müssen in den fucking Relegationsding gehen.
Ja.
So,
das war ein ganz knappes 1-0. Gilo Boggi war damals der Abwehrspieler von Bremen. Und der hat bei irgendeiner Ecke oder sowas hat er reingedrückt, weiß ich gar nicht mehr ganz genau. Und da ist in Bremen ist die Hölle losgebrochen. Die Leute sind auf den Platz gestürmt und das war Wahnsinn. Ja.
Ja, und seit diesem Tag weiß ich, dass ich Fußballfan bin. Dann ab diesem Tag, also ich meine, wir haben ja das Relegationsspiel dann geschafft und so weiter. Und seitdem geht es ja mit der Eintracht stetig bergauf. Also,
richtig.
Also das war der Augenblick, wo ich dachte, scheiße, es ist verdammt nochmal blöd, Fußballfan zu sein.
Ja.
Inzwischen ist es schön, weil die Eintracht eine gute Sache macht.
Ja, ja. Über diesen Moment und was die Jahre danach passiert ist, gab es neulich erst wieder Artikel in den Bremer Zeitungen, die sich mit dem Fußball von Werder Bremen und so befassen, die gefragt haben, was hat die Eintracht eigentlich richtig gemacht seit dem damaligen Zeitpunkt, was Bremen dann offensichtlich irgendwie alles schlecht gemacht hat. Denn die Mannschaften standen am selben Punkt, sozusagen leistungsmäßig. Genau. Und jetzt spielt die Eintracht Frankfurt um die Champions-League-Plätze. Und Bremen freut sich, dass sie möglicherweise diesmal nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Also das ist schon eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Aber was du sagst oft das Wort Bekehrung, das finde ich ganz passend, denn mit wem ich auch rede über Fußball, Leute, die sich für Fußball begeistern, in der Regel haben die so eine Art Bekehrungserlebnis.
Ja,
speziellen Moment. Ich kann dir ganz genau sagen, wann ich mich angefangen habe, für Fußball zu begeistern. Das ist jetzt schon ein bisschen länger her. Das war die Weltmeisterschaft 1982.
Ja.
Und da spielte Deutschland gegen Frankreich im Halbfinale der Weltmeisterschaft in Spanien. Und Deutschland lag erst zurück, glaube ich, 3-1. Die haben dann noch in der Verlängerung, glaube ich, ich weiß nicht genau. Also es ging jedenfalls 3-3 aus. Die Verlängerung ging 3-3 aus, so. Und dann gab es ein Elfmeterschießen, ein wahnsinnig dramatisches Elfmeterschießen. Und das hat Deutschland gewonnen.
Ja.
Und ich habe das damals mit meinem Freund, also wie alt waren wir? 82, da war ich 11 Jahre alt.
Ja.
Wir haben das zusammen geschaut und wir sind, also außer uns vor Freude, sind wir durch die Nacht gerannt und haben gejubelt.
Ja,
ne?
ja
das war mein Bekehrungserlebnis. Also dieses, wow, Fußball ist ja irgendwie cool. Also,
ja,
und dann hatte ich aber auch so On- und Off-Sachen. Manchmal hat mich Fußball gar nicht so wahnsinnig doll interessiert, dann wieder ein bisschen mehr, je nachdem, wie erfolgreich mein Verein gespielt hat oder auch nicht. Ne?
Ja.
Man ist ja jung und unbeständig. Und ich habe dann aber angefangen, mich wirklich intensiv für Fußball zu interessieren, in der Lebensphase, das ist noch gar nicht so lange her, als ich angefangen habe, mich intensiv mit Kunst zu beschäftigen. Also das war gleichzeitig. Also ich habe etwa 2010 so den Entschluss gefasst, mich nochmal so richtig energisch um Kunst zu kümmern. Also ich habe ja dieses Studium da gemacht, Literaturwissenschaft, da habe ich so entfernt mich mit diesen Sachen beschäftigt, habe dann aber irgendwann gedacht, na gut, so viel hat das vielleicht doch nicht so mit mir zu tun. Und dann bin ich aber lebensmäßig an den Punkt gekommen, dass ich doch gedacht habe, doch, Kunst ist für mich ein wichtiges Thema. Und im Zuge dessen habe ich angefangen, mich intensiver mit Fußball zu beschäftigen. Also auch, ich habe dann irgendwann gedacht, eigentlich verstehe ich dieses Spiel überhaupt gar nicht. Mhm. Ich bin zwar jetzt schon die Hälfte meines Lebens Fußballfan, aber wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich ganz schön wenig über dieses Spiel. Und das fand ich komisch. Und dann habe ich angefangen, mich mehr mit dem Spiel an sich zu beschäftigen. Ja.
Ja, was bedeutet das?
Das bedeutet, zum Beispiel, in welcher Formation die Mannschaften aufgestellt werden, warum die so aufgestellt hat, wie viele Spieler die Abwehr zum Beispiel bekommt. Ne? Fußball hat sich ja entwickelt im Laufe der Jahre. Als ich angefangen habe, mich für Fußball zu begeistern, gab es noch sowas wie den Libero. Gab es ja mal diese Fernsehserie, ne? Libero.
Manni der Libero.
Manni der Libero.
Manni der Libero. Genau. Ja. Mit, wie hieß der?
Tommy Orner.
Tommy Orner,
genau. Ja, genau.
Geil, das ist das doch.
Das war Manni der Libero. Da wurden Fernsehserien drüber gemacht. Ja, und der Libero war halt natürlich eine total populäre Position in Deutschland, weil das ja Franz Beckenbauer gespielt hat. Ah. Und Franz Beckenbauer war der Inbegriff des eleganten Liberos. Der Libero war eine Position auf dem...
Was ist der Libero? Das gibt's auch heute gar nicht mehr,
Das gibt's heute nicht mehr. Es gibt manchmal verkappte Liberos, die bekommen dann diese Rolle zugewiesen in der Mannschaft. Aha. Der Libero ist jemand, der sehr weit hinten spielt, aber der alle Freiheiten hat. Der das Spiel also sehr stark prägen kann. Der bekommt die Freiheit und auch die Verantwortung, prägend für die Mannschaft zu spielen und hinten auszuhelfen, aber den Spielaufbau auch zu lenken, sozusagen. Mhm. Das wurde irgendwann abgeschafft.
Ich würde jetzt denken, das wäre quasi Mittelfeld.
Diese Rolle hat die Rolle der sogenannte Zehner übernommen. Das sind so klassische Zehner sind eigentlich Zinedine Zidane. Das ist ein klassischer Zehner. Ein genialer Mittelfeldregisseur, wie man so sagt. Ne? Der spielt hinterm Sturm, also im vorderen Mittelfeld. Und hat da die Aufgabe, also die genialen Pässe zu spielen, damit dann Spieleröffnungen gemacht werden oder keine Ahnung, dass dem Mann schneller zum Tor kommt oder so. Also das sind Leute, die das Spiel besonders gut verstehen und dann eben ihre Mitspieler genial einsetzen. So, das ist die klassische Szene.
Und das was der Kimmich jetzt bei dem Island-Spiel gemacht hat, ne? Würde ich sagen.
Genau, wobei der Kimmich mittlerweile auf der sogenannten 6 spielt, das wäre dann wieder eine Position dahinter, das ist auch im Mittelfeld, das ist die Position direkt vor der Abwehr.
Okay.
Und
aber der hat die Bälle verteilt. Also
genau,
der hat
das ist richtig, genau. Die Spielidee, das ist genau der Punkt, die Spielidee hat sich weiterentwickelt und man hat festgestellt, dass es sinnvoller ist und wenn diese Position diese Aufgabe bekommt. Also die Bälle zu verteilen, den Spielaufbau von sehr weit hinten aufzubauen. Mhm. Also das ist eigentlich ganz witzig, das ist eine Rückentwicklung quasi. Mittlerweile sind wir sogar wieder an den Punkt gekommen, dass man sagt, besonders gut sind spielstarke Verteidiger, zum Beispiel Mats Hummels zum Beispiel, ist ein total spielstarker Verteidiger. Die können auch diese Rolle übernehmen. Also das heißt, das Spiel wird wieder von ganz weit hinten aufgebaut. Das heißt, es wird eigentlich immer kopflastiger. Also wenn die Fußballmannschaften in Deutschland, die waren dafür, das war so das Verständnis in Deutschland von Fußball. Und das war sehr deutschlandspezifisch. Das war in anderen Ländern überhaupt nicht, oder anderen Erdteilen gar nicht der Fall. Aber in Deutschland hieß es immer, Fußball wird gearbeitet. Die Grundtugenden des Fußballs, rackern und zackern, weißt du? Das kann die Deutschen gut.
Wundert das eigentlich, dass das deutsche Verständnis von Fußball ist. Das und die Brasilianer wahrscheinlich. Was? Arbeit? Was?
Genau, für die Brasilianer war das Spiel immer ein Spiel, natürlich. Und vor allen Dingen auch ein schönes Spiel. Es sollte schön aussehen. Ja. Genau, und da sind wir nämlich beim Künstler.
Ja. Das wollte ich gerade sagen.
Es waren die Brasilianer. Und eigentlich die Südamerikaner, viele südamerikanischen Leute, die Fußball gedacht haben, haben das tatsächlich wie eine Kunstform angesehen. Also es gab einen brasilianischen Star, der hieß Sokrates. Also das, die haben ja alle diese geilen Namen irgendwie, ne? Die heißen, haben ja eigentlich irgendwie Namen, die so gehen über so eine halbe DIN A4 Seite und dann haben sie einen Namen, der steht auf dem Trikot. Bei dem stand immer Sokrates. Das war ein genialer Mittelfeldmann. Und der hat in einem Interview, also der hat wirklich hart geraucht und getrunken.
Ja.
Als Leistungssportler. Und dann wurde er mal gefragt, Herr Sokrates, wie können Sie das eigentlich als Leistungssportler? Da hat er gesagt, ich bin doch kein Sportler, ich bin Künstler.
Hat er gesagt.
Das war sein letztes Schild. Ja. Der ist daran auch gestorben. Also das hat der Körper auch irgendwann nicht mehr mitgemacht.
Der war da ein bisschen also war quasi, exzessiv. Das war quasi der Hemingway des Fußballs.
Genau, das war der Hemingway.
Oder der Bukowski.
Genau. Sein besonders genialer Trick war, dass er Pässe mit der Hacke spielen konnte. Niemand konnte so gut passen mit der Hacke wie Sokrates. Er konnte ganz genau, ganz präzise mit der Hacke einen Ball spielen. Und man wusste natürlich nie, wann er den Hackenpass spielt. Deshalb waren die Gegner immer machtlos gegen seine Hackenpässe. Ja.
Aber jetzt sag doch noch mal kurz, also ich meine, ich finde diese Anekdoten ja alle fantastisch, weil ich ja von all sowas nichts weiß.
Ja.
Ne? Ich bin ja, was sowas angeht, echt ein blankes Blatt Papier. Ich bin schon froh, dass ich inzwischen abseits verstanden habe. So. Und neulich bei dem Spiel es meiner Frau tatsächlich erklärt habe und sie hat gesagt, ja, so kann man das sagen. und dann habe ich gedacht, ja,
ich habe was
begriffen. Ja. So. Naja, egal. Auf jeden Fall, jetzt Fußball und Kunst. Also warum ist das eine Frage für dich? Ist Fußball Kunst?
Ich finde es halt echt interessant, dass ich habe Fußball als Junge und als Jugendlicher auch nur so kennengelernt, wie man das halt so kennenlernt. Also mit ganz viel Rennen, ganz viel Kämpfen, ganz viel Dribbeln. Hm. Ne? Und wer den Ball am besten behaupten kann, der ist ein richtig guter Fußballer und so. Und ich finde aber die Beobachtung interessant, dass man darüber eine Philosophie entwickeln kann. Dass man darüber richtig intellektuell nachdenken kann. Wie geht eigentlich guter Fußball? Und was muss man an dem Spiel verändern, dass man vielleicht erfolgreicher spielt oder so?
Mhm.
Und das hat sich, in den letzten Jahren ist das auch wichtiger geworden. Also die Trainer sind immer stärker in den Mittelpunkt gerückt. Früher waren die genialen Fußballer die Stars, das ist stellenweise immer noch so. Aber mittlerweile wird in Fußballkreisen auch wirklich ganz, ganz viel über die Trainer geredet. Und die Trainer sind halt nicht die Leute, die das Spiel spielen, sondern das sind die Leute, die das Spiel denken.
Mhm.
Und das wird viel stärker gewürdigt mittlerweile. Mhm. Und die einzelnen Trainertypen werden auch einander gegenübergestellt, ihre Spielstile werden analysiert, dann wird gesagt, ja, das ist ein typischer Bielsa-Fußball. Das ist ein argentinischer Trainer, der jetzt in der Premier League einen Club trainiert. Das ist so der große Meister. Also das ist so der Trainer der Trainer, weißt du? Also die großen Trainernamen, wie zum Beispiel Pep Guardiola, die sagen, das Wichtigste, was ich vom Fußball gelernt habe, das habe ich von Marcelo Bielsa gelernt. So. Das ist so ein ganz nerdiger Typ, den musst du dir mal angucken, das ist voll krass, der Typ. Der läuft immer so rum wie so ein Teddybär, ne? So, der hat seine Brille immer so auf der Nasenspitze, der schielt da immer so rüber auf das Feld und weil er Rückenprobleme hat, hockt der immer in seiner Coaching-Zone, ne? Er hockt immer da so und guckt immer so grimmig über seine Brille und legendär geworden ist der blaue Eimer, auf den er sich dann immer setzt, ne? Den kann man mittlerweile auch im Fanshop kaufen, so ein blauer Eimer. Das ist der Bielsa-Eimer, der setzt sich dann so drauf, dann läuft er wieder rum und der hat so ganz eigene, also der macht auf mich was einen autistischen Eindruck tatsächlich irgendwie.
Ja.
Also irgendwie, der guckt niemanden an, bei Interviews redet er konsequent Spanisch, ne? Der kann bestimmt auch Englisch, aber redet ja nicht. Er lässt sich alles übersetzen. Er guckt niemanden an, wenn er spricht. Der redet immer so ganz leise vor sich hin. Und hat so eine ganz, ganz konkrete, spezielle Vorstellung davon, wie man Fußball spielen sollte. Das ist hochinteressant. Es ist eigentlich fast wie eine Kunstform. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, so sieht er das auch. Das ist für ihn eine Kunstform, so wie ein Dirigent seine Philharmoniker dirigiert und wenn man dann sagt, das ist typisch Karajan, ne? Mozart von Karajan klingt so. Ja, oder wie genau. Die alle heißen, ich kenne die alle gar nicht. Ja, so genau. Leitet der seine Spieler an, so trainiert er die und so lässt er die spielen. Also der hat eine ganz klare, nachvollziehbare Philosophie, wie der die Dinge angeht. Und das führt letztlich irgendwie dazu, dass man denkt, naja, irgendwie ist es vielleicht ja doch eine Kunstform.
Ja, ja gut, das, ja, ich meine, das hat man ja sozusagen in den normalen Kunstformen ja auch, dass bestimmte Menschen eine bestimmte Herangehensweise an ihr Instrument, an ihre Staffelei, wie auch immer, haben, eine bestimmte Technik, ja. Und darin sich ausdrücken, ja. So auf eine bestimmte Art und Weise.
Genau.
Jetzt wäre für mich ein bisschen die Frage, aber das gibt's ja überall. Also es gibt Chirurgen, die eine besondere Herangehensweise haben, Automechaniker, die eine besondere Herangehensweise haben. Das ist das damit dann quasi schon Kunst oder ist quasi alles, wo jemand eine besonders eigene Form hat, etwas dann wahrscheinlich, also bekannt wird er ja nur, wenn er es besonders gut macht. Hm. So ist das dann immer gleich Kunst? Ich meine, man sagt ja auch, oh, der Chirurg, das ist ein Künstler, zu dem musst du gehen, ja. Das ist ein Künstler. Ja. So, ne? Ja. Vor allen Dingen die plastischen Chirurgen.
Ja.
nee. Aber weißt du, was ich meine? Ja. Also ist es damit dasselbe wie Kunst? Irgendwas in mir sagt ja und irgendwas anderes sagt nein. Weil das, was Ja sagt, sagt, okay, es ist ein Ausdruck und der drückt sich dann über seine Spieler aus. Oder jetzt meinetwegen, wenn man jetzt nur den besonderen Spieler, der eine bestimmte Technik hat und das besonders schön macht, besonders gut macht, da könnte man sagen, der macht das besonders gut. Also so wie Jimi Hendrix einen sehr eigenen Gitarrenstil hatte, ja. Und den aber auch wirklich fantastisch gemacht hat, sodass du denkst irgendwie, wow, das ist Kunst, so. So, also das sagt ja und das, was aber nein sagt in mir, ist die Seite, die sagt, ja, aber Kunst ist doch auch irgendwie eine Mitteilung.
Mhm. Ja.
In irgendeiner Form.
Ja.
Ist doch in irgendeiner Form eine Mitteilung an die Welt. Es ist nicht nur, ich mache etwas besonders effektiv oder besonders gut oder besonders schön, sondern ich teile was mit.
Ja.
So.
Ja.
Ja, und da und die Seite sagt, kann man das so, also kann man sowas wie Fußball oder den Dirigenten, den Trainer, der die Spieler dirigiert, ist das dasselbe wie Kunst?
Ja, ich weiß es nicht. Also ich finde das Beispiel mit dem Kfz-Mechaniker eigentlich ganz gut, weil ich finde, dass man da nicht von Kunst sprechen kann, weil das Ding, an dem der arbeitet, ja doch irgendwie limitiert ist. Also gut, möglicherweise ist er wahnsinnig, vielleicht ist es so ein MacGyver als Kfz-Mechaniker, weißt du, der,
ja, genau.
Der ja. Sagt, oh, dieses Ersatzteil, das ist leider nicht mehr zu bekommen, aber ja. Ich habe hier noch eine Cola-Dose.
Ja, genau. Weißt du? Und eine Stecknadel.
Und genau, und einen Bindfaden und dann baue ich dir einen Katalysator. Keine Ahnung. Aber eigentlich sind sind die Möglichkeiten des Ausdrucks für ihn ja doch stark begrenzt, also halt durch die technischen Gegebenheiten.
Ja.
Da ist ein Auto und das muss halt repariert werden und hinterher muss es wieder funktionieren. Und da gibt es aber nicht so wahnsinnig viele Variablen, finde ich, an denen er was drehen kann. Er kann wahnsinnig begabt sein darin, dass er den Fehler sofort erkennt, andere Kfz-Mechaniker vielleicht nicht. Wir sind bei einem Kfz-Mechaniker, bei dem spürst du einfach ab, der liebt seine Arbeit. Das ist ein ganz toller Mann, der erklärt das auch wahnsinnig gerne. Also, und dann, wenn er anfängt, dir das Problem deines Autos zu erklären, dann strahlt er dabei über beide Backen, weil er ist so geil für das Thema, weißt du? Ja. Du denkst so, ja, schön, okay, mein Auto ist also wirklich richtig im Arsch, okay, schön, dass du dich darüber freust. So. Also, das ist einerseits toll, also, er liebt seinen Beruf, er liebt Autos, er löst gerne Probleme, Kfz-mäßige Probleme. Aber ich würde ihn trotzdem nicht als Künstler bezeichnen, weil die Möglichkeiten des Ausdrucks sind für ihn relativ stark limitiert. Ne? Mhm. Während Jimi Hendrix auf seiner Gitarre, es ist ein Ding, das ist aus Holz und es hat 6 Saiten, hat noch verschiedene andere Eigenschaften, die diese Gitarre auszeichnen. Aber damit kann er, finde ich, eine unendliche Fülle von Ausdrucksmöglichkeiten haben, oder? Diese stehen ihm eben alle zur Verfügung und er kann vor allen Dingen irgendwie auch seine Persönlichkeit darin sehr stark zum Ausdruck bringen.
Ja, genau.
Und ich meine, das geht mit der Fußballmannschaft möglicherweise auch. Es gibt da so wahnsinnig viele Variablen. Ich weiß nicht, man denkt, gut, 11 Spieler, ein Ball, ein Feld mit 2 Toren und eine Gegnermannschaft. Scheinen nicht allzu viele Variablen zu sein, aber wenn sich diese Großmeister des Fußballs dann so an die Arbeit machen, also welche Aufträge sie ihren Spielern zum Beispiel geben, wie die sich verhalten sollen in verschiedenen Situationen, es kommt mir ein bisschen vor wie Musik vielleicht. Ist ähnlich mathematisch wie Musik. Musik ist ja eigentlich auch, manchmal denkt man das, ne, reine Mathematik. Also unser Freund der Manu Steinhoff, der ist ja Produzent, sehr guter Bassist, ne? Sehr guter Produzent. Finde ich auch ein genialer Mensch.
Ja. Und mein Lieblingsbassist, muss man sagen.
Ja,
ich stehe auf sein Bassspiel total.
Ja, wenn ihr ihn noch nicht kennt, Manuel Steinhoff, findet ihr im Internet.
Der spielt einen Ton.
Ja,
der Ton, da will ich immer reinkriechen.
Er hat auch nur 4 Saiten.
Ja, ja, aber es macht einen Unterschied, ob Manu das E spielt oder das A oder ob es jemand anderes macht.
Ja, total. Und als ich zum Beispiel mit meinen Songs für die Platte Ohne mich geht's nicht zu ihm gegangen bin, dann habe ich ihm so diese Soundskizzen vorgestellt, Songskizzen, und die waren, die waren super sparsam. So. Ich hatte ein paar Akkorde mir ausgedacht, ein paar Töne. Ich habe gesagt, guck mal, das ist die Melodie. Und dann hat er sich das angehört und hat gesagt, ich höre was. Ich weiß, in welche Richtung es ist. Das hat mich total fasziniert, ihm einfach nur bei der Arbeit zuzuschauen. Ja, Goofy, pass mal auf, ich spiele dir mal kurz was vor. Ja, so was ich da so, und was auch zu dir passt. Und dann hat er da einen Sound entwickelt, on the go, der wirklich gut zu mir gepasst hat, ne? Als Produzent.
Ja, genau. Ja.
So, und der Manu sagt immer wieder, ja, Musik ist eigentlich nur eine andere Form von Mathe.
Ja, ich weiß, das halte ich aber für Bullshit. Also, ich weiß, dass es Leute gibt, die sowas sagen, aber ich halte das für Bullshit.
Ja, möglicherweise stimmt das nicht ganz. Aber was damit ausgedrückt ist, ist, es gibt sehr klare, feste Regeln.
Ja.
Und die Töne haben klare Abstände voneinander. Die Tonleiter ist klar aufgebaut. Man sagt das manchmal von Bach so. Bach wäre so irgendwie auch mathematische Musik, ne? Aber obwohl es da klare, feste Regeln gibt, die sind vielleicht ein bisschen komplexer als bei einem Auto, aber die sind irgendwie klar definiert. Trotzdem kann man da wahnsinnig viel eigenen Ausdruck dann immer noch drin stattfinden. Also deshalb zweifelst du daran ja auch.
Genau, deswegen zweifle ich dran, weil ich sagen würde, du kannst, also die Persönlichkeit des Musikers, also der die Noten auf dem Blatt spielt, die quasi von mir aus mathematisch angeordnet wurden, den Unterschied macht der Musiker. Und das macht er nicht, weil er so gut, weil er das mathematische System so gut kann, sondern weil er eine bestimmte Art von Gefühl und von Spiel hat, was sozusagen die Noten, die man von mir aus mathematisch fassen kann, das verstehe ich, weil er den Leben einhaucht. Also es ist wie die Ruach, die dem Menschen Leben einhaucht. So haucht der Musiker dem Notenpapier, dem toten Notenpapier, echtes Leben ein und nicht nur abgespieltes. Und du siehst es ja auch, wenn Leute einfach nur Noten abspielen, das ist dann, die stimmen alle von mir aus, wenn sie es anständig machen und die sind richtig und du denkst, kann man machen, aber es packt dich nirgendwo. Mhm. Und wenn dann jemand kommt, der die gleichen Noten mit Gefühl und mit seiner Persönlichkeit spielt, dann plötzlich durchzuckt dich was und du merkst, jetzt kriegt das Leben.
Ja.
Das Ding atmet.
Ja.
So.
Ja.
Und deswegen, also auf dem Papier mag Musik Mathematik sein, im wahren Leben aber nicht.
Ja, finde ich interessant, was du sagst. Was mich an einen Ausspruch von Pep Guardiola erinnert, der gesagt hat, ich als Trainer kann gar nichts, das machen alles die Spieler. Das echot das ein bisschen eigentlich, was du gerade gesagt hast. Er behauptet, okay, er hat eine ziemlich geniale Weise, das Spiel zu denken, sich vorzustellen, Anweisungen zu geben. Situationen vorherzusehen und dann die Mannschaft darauf einzustellen, entsprechend auf die Situation zu reagieren. Aber natürlich klappt das manchmal auch gar nicht. Das kommt ja auch vor, sogar bei diesen tollen Trainern. Und wenn, ich weiß noch, als der Trainer von Bayern München war, da war die Bundesliga und Fußball Deutschland in Aufruhr, weil der große Pep Guardiola in der Bundesliga war, ne? Das war, wurde unter den Fußballfans irgendwie als eine Aufwertung der Bundesliga verstanden. Dass dieser Mann, dieser geniale Typ, also dass der sich dazu herablässt, in der Bundesliga Trainer zu sein, hat das nicht so niemand gesagt, schon gar nicht die Bayern. Aber das ist ja einfach Wahnsinn. Und dann, das gab so, so einen kleinen Guardiola-Hype damals, der mich auch angesteckt hat. Ja. Ich habe, glaube ich, 2 Biografien über ihn gelesen.
Ehrlich?
Ja, ja.
Du bist,
weil ich also, den Typen du, auch verstehen wollte. Ich wollte wissen, was macht diesen Menschen aus? Ne?
Was du dann immer liest, so, das ist ja doch immer wieder faszinierend. Ja. Also,
da guckst du. Jedenfalls, dieser Pep Guardiola hat dann irgendwann mal in einem Interview gesagt, ich mache hier gar nichts. Das, wenn, dann machen das die Spieler. Die Spieler müssen sich in der jeweiligen Situation intuitiv entscheiden, was sie tun. Und wenn das gut ist, was sie machen, dann gehen alle Props an die Spieler. Also es ist so ein bisschen so ähnlich wie das, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Der Instrumentalist, ne, der Musiker, haucht dem dann das Leben ein. Also man könnte dann vielleicht auch wiederum sagen, ob Fußball Kunst ist oder nicht, liegt vielleicht gar nicht so sehr an den Trainern, vielleicht doch eher an den Spielern. Oder vielleicht irgendwie an beiden, wenn das überhaupt der Fall ist. Also.
Ja gut, die Frage ist also, ich habe jetzt ein bisschen gedacht, so ein bisschen erinnert mich das, wie du den Trainer beschrieben hast, an das, was ein Regisseur macht.
Ne? Ja.
Sowohl beim Theater als auch beim Film.
Stimmt.
Der ja in der Regel selber nicht auftritt.
Ja.
Vielleicht selber das Stück gar nicht geschrieben hat. Auch die Kamera nicht bedient. Mhm. Ne? Mhm. Also alles, auch die Musik nicht einspielt.
Ja.
Also alles das, was sozusagen, was du quasi siehst auf der Bühne oder im Kino, da kommt der quasi nirgendwo direkt vor.
Mhm.
Aber jeder von uns weiß, keine Ahnung, ein Film von James Cameron hat eine bestimmte Sprache.
Ja.
Tarantino hat eine bestimmte Sprache. Mhm. Also die, ne, du, also jetzt gut, Tarantino schreibt seine Sachen in der Regel selber, Cameron auch, Mist. Mhm. Aber okay, also aber uns fallen bestimmt großartige Regisseure ein, die nicht selber ihre Sachen schreiben.
Hat Coppola selber geschrieben, weißt du das? Hat der oder hat der
Weiß ich gerade nicht genau, kann ich, aber egal.
Okay, also, dann lass uns sagen, David Fincher, der hat die Drehbücher nicht selber geschrieben, glaube
genau.
ich.
Genau, ja, zum Beispiel. Hm? Genau, aber der hat eine sehr eigene Sprache. Also der Regisseur muss mit dem Kameramann so und so arbeiten, der muss dem sagen, was er will. Natürlich bezieht er das, was der Kameramann kann, mit ein. Genauso dirigiert er die Schauspieler und sagt, noch ein Take, nee, du musst das nicht ganz so emotional, ein bisschen aggressiver, der leitet die an, sodass am Ende das fertige Produkt irgendwann, also der hat überall seine Finger mit drinne, obwohl er nichts selber gemacht hat, quasi, von dem, was du siehst, aber er hat überall seine Finger mit drinne, sodass man sagen kann, das Endprodukt ist zu, keine Ahnung, 70% sein Werk.
Ja.
So. Ne, und natürlich hängt er davon ab, ob die Schauspieler spielen können und ob der Kameramann drehen kann und ob es einen guten Produzenten gibt, der das alles plant und so weiter. Also der ist abhängig von einer ganzen Menge Menschen, ob er einen guten Cutter hat und so weiter. Mhm. Aber trotzdem ist der Regisseur der Hauptkünstler, ne, der die vielen Einzelkünstler zusammenbindet und die dieses Werk dann schafft,
den
fertigen Film.
Genau.
So, und so ähnlich wäre das ja vielleicht dann auch bei einem Trainer.
Ich glaube, das trifft es wirklich ganz gut, ja. Also um ehrlich zu sein, als wir angefangen haben zu reden, war ich selber noch nicht so richtig überzeugt, dass Fußball Kunst ist. Aber wenn du das so sagst, finde ich schon, dass es da erstaunlich viele Parallelen gibt eigentlich.
Ja gut, ich bin noch nicht überzeugt. Also ich würde sagen, ja, es gibt da Parallelen dazu, zu eben zum Beispiel beim Trainer, der und dann wäre der Fußballspieler, wäre wieder Schauspieler.
Ja, so, genau. Ne? Ja.
Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Also ja, also jetzt gehen wir mal zum Spieler, wenn jemand besonders schön spielt.
Okay, ja.
Schönheit, wissen wir, hat was mit Kunst zu tun. Also Schönheit ist eine Sparte der Kunst. Mhm. So, also es spricht uns an, wenn ein Bild wunderschön gemalt ist. So irgendwie. Ne? Mhm. So spricht es uns auch an, wenn ein, keine Ahnung, Messi oder wie sie alle heißen, da irgendwelche tollen Tricks und mit der Hacke und irgendwie, keine Ahnung, also es schön aussieht, dass man sagt, wow, und jetzt nochmal den Fallrückzieher und bang, das Tor gemacht. Mhm, so. Mhm. Und alle sagen, alter Schwede, dass ich das hier mit ansehen konnte, ist ja Wahnsinn. Ja. Also das verstehe ich, dass einem das ähnlich ist. Und trotzdem, Fußball wäre dann vielleicht noch am ehesten vergleichbar mit sowas wie Performance-Kunst. Einfach weil es ja nicht wiederholt wird. Weißt du, also weil es im Moment aktuell ist. Also
ja,
ne, einen Film kannst du wieder abspielen. Okay, eine Band, naja doch, ein Konzert, das ist dann zwar auch reproduziert, aber das sind feste Sachen. Also die werden dann in dem Moment nochmal besonders interpretiert. Jemand spielt es solo ein bisschen anders, als es normalerweise spielt. So.
Das gibt es beim Fußball allerdings auch. Also auch vor allen Dingen im modernen Fußball. Ja, das sind die sogenannten Automatismen. Hast du bestimmt schon mal gehört, das Wort Automatismen.
Ja.
Also die werden ja penibel im Training eintrainiert. Laufwege. Laufwege, Positionen, wo der Spieler steht. Bestimmte Gruppen der Spieler. Also was passiert, wenn der Ball an den rechten Seitenrand des Spielfeldes kommt? Ja. Was tun wir, um den Gegner zu zwingen, dass er sich so und so positioniert? Also zum Beispiel erhöhen wir so stark den Druck, dass der Gegner eigentlich nichts anderes kann, als ziemlich viele Spieler auf diese Seite zusammenzuziehen, da wo gerade der Ball ist, ja. Und dann wird aber ein Spieler angewiesen auf der Ballfernseite des Spielfeldes, da wo gerade nicht so viele Spieler sind, zu stehen und wirklich stehen zu bleiben, nicht ins Spiel einzugreifen, weil ganz klar ist, wir provozieren den Ballverlust beim Gegner, haben dann den Ball und spielen den Ball auf die andere Seite, da wo kaum ein Spieler ist, aber unser Mann wartet darauf. Also es gibt, und nicht nur das, also es gibt auch noch viel komplexere Bewegungsabläufe, Positionierungen. So, und das wird trainiert. Also das wird richtig mit Hütchen und Stängchen und nochmal trainiert. Aber da muss ich mal was fragen,
Goofy, weil das habe ich immer schon gehört und dann gucke ich beim Fernsehen zu.
Ja.
Und ich merke dann auch, der eine hat den Ball und der andere fängt schon an zu rennen, weil er genau weiß, jetzt
läuft so ein Automatismus ab. Genau,
das läuft. Genau. Aber was ich immer nicht verstehe, also deswegen jetzt meine bisschen, die ist wahrscheinlich echt alle Fußballfans, der DJ, irgendwie so ein Spätkonvertit, lässt sich jetzt mal Fußball erklären oder so. Okay, mag ja sein, aber.
Ja, ist ja nicht schlimm.
Aber was ich nicht verstehe, ist, also da sind doch 22 Menschen auf dem Platz.
Ja.
So. Und von mir aus, die einen elf, die wissen jetzt, wie der Ablauf geht. Hm. Aber da sind doch die anderen elf und die sind doch nicht einplanbar. Wie kannst du sozusagen deren Verhalten im Vornhinein bestimmen?
Nicht,
und wissen, die machen das jetzt auch.
Nicht hundertprozentig, aber du kannst die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sie sich so verhalten, wie du willst, dass sie sich verhalten.
Aha, echt?
Ja, also das funktioniert natürlich nicht immer. Es gibt dann Möglichkeiten, das zum Beispiel zu durchschauen. Es ist ein bisschen wie Schachspielen eigentlich. Ich weiß nicht, ob Schachspielen eine Kunst ist. Wahrscheinlich nicht, aber
die Frage hätte mir jetzt gerade auf der Zunge gelegen.
Ja, aber ich finde, das Schachspiel bewegt sich schon irgendwie an der Grenze. So. Hm. Irgendwie ist das ja auch ein geistiges Gut, ein Kulturgut. Oh, Schachspielen. Also die wirklich schlauen Menschen, die spielen Schach. Ne? Also die wirklich kultivierten Menschen spielen Schach.
Ja, genau.
Und ich finde, dass der Fußball, zumindest der moderne Fußball, ganz häufig auch so funktioniert. Also man versucht, die Züge des Gegners vorherzusehen und sich schon darauf einzustellen. Aber der Gegner versucht das natürlich auch. Und der analysiert auch möglichst das Spiel, die Spielweise des anderen, und versucht dann vorherzusehen, die werden wahrscheinlich dies und das machen. Also werden wir so und so darauf reagieren. Und vielleicht klappt es manchmal und manchmal klappt es eben auch nicht. Aber ich finde auch hier den Vergleich mit einer Band, die ihr Programm spielt.
Ja.
die das Programm fast immer gleich spielt. Und dann gibt es diese Impro-Ausbrüche. Irgendeiner hat schlecht geschlafen oder besonders viel getrunken oder hat einfach tierisch Bock auf den Abends. Und plötzlich passiert irgendwas, was niemand vorhersehen konnte. Und plötzlich bricht alles aus diesem eigentlich total perfekt geskripteten Geschehen aus. Also ich finde das schon vergleichbar, muss ich sagen.
Ja, verstehe ich. Ich habe immer noch ein bisschen Mühe, einen Sport auf, und ich meine jetzt nicht, was besser oder schlechter ist, aber auf die gleiche Ebene zu stellen wie einen künstlerischen Ausdruck. Also ja, das sieht manchmal wirklich schön aus. Das ist auch wie Ballett, meinetwegen.
Jo. Ne? Das Tor von Götze, weißt du das noch, wie das war? Das war der Hammer.
Ja, ich habe es jetzt nicht vor Augen, aber ich...
Also ich kann es dir genau erklären. Ich weiß, dass Andreas Schürrle an der linken Außenlinie mit dem Ball nach vorne gerannt ist. Es war eine Kontersituation, glaube ich, von Deutschland. Und Mario Götze ist in den Strafraum vorgestoßen, war der, glaube ich, einzige Stürmer zu dem Zeitpunkt, bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann kommt eine lange Flanke von Schürrle. Der Ball fliegt hoch in den Strafraum und in einer Bewegung nimmt Götze den Ball mit der Brust an. Also man guckt sich manchmal diese Bewegung an und denkt, so, jetzt wäre ich krankenhausreif. Wenn ich das jetzt machen würde, könnte mich irgendjemand abholen und wegbringen, weil bei mir wäre alles kaputt. Aber ist ja egal. Er war ja noch jung und biegsam. Also er nimmt den Ball mit der Brust an. Der Ball prallt von seiner Brust ab und er spitzelt dann mit der Fußspitze den Ball ins Tor. Also das ist so aus der Luft alles irgendwie. Ja. Also in einer Bruchteil einer Sekunde. Ne? Also Ballett finde ich... Ja, und dann deine Reaktion, Alter. Ich meine, die Gefühlsausbrüche, die du dann erlebst.
Ja, das war schon Wahnsinn.
Das ist schon krass.
Das war Wahnsinn. Ja, das war Wahnsinn.
Ich auch. Wir sind hier alle vollkommen ausgerastet.
Ja, gut.
Ich, trotzdem, aber, ich weiß, ich finde, ich teile deine Skepsis ja. Also ich nehme gerade die Position ein, ich argumentiere gerade dafür, ne?
Ja, ist schon klar. Ist schon
aber
klar.
Also ich teile deine Skepsis schon, weil es ist ein Sport, es geht letztlich ums Gewinnen. Das ist das schönste Spiel und die tollsten Bewegungen und das großartigste Ballett. Wenn du das Spiel hinterher verlierst, dann findest du alles scheiße. Also.
Ja, es war sehr schön.
Ja. Das sagen viele ja manchmal so. Was nützt uns das, wenn wir immer schön spielen, aber immer verlieren?
Genau. Genau.
SC Freiburg. Ole, ole.
Wie geht der Spruch nochmal mit den Deutschen, die am Ende immer gewinnen? Oder
ja, genau. Wie war das? Gary Lineker hat das, glaube ich, gesagt. Genau. 22 Menschen kämpfen. Fußball ist, wenn 22 Menschen um einen Ball kämpfen und am Ende die Deutschen gewinnen.
Ja, also ich, wie gesagt, nochmal zum eigentlichen Kunstverständnis. Mhm. Also wie gesagt, wir haben festgestellt, es gibt in fast jeder Disziplin gibt es Meister, Menschen, die was besonders gut machen und auch von mir aus besonders schön oder besonders effektiv und besonders intensiv oder so. Mhm. So. Wir haben aber gesagt, ja, okay, der Mann, der die Müsli-Packung beim Rewe stapelt und so, und das kann schon einer auch besonders intensiv machen. Aber es ist nicht damit automatisch Kunst.
Nee.
Ne? Also unter Umständen, wenn er das mit einem künstlerischen Anspruch macht, dann könnte es zur Kunst werden.
Hm.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also wenn er damit was ausdrücken will. Mhm. Also ich komme wieder darauf zurück, der Künstler will was ausdrücken. Der will nicht unbedingt eine Botschaft weitergeben, aber der will was ausdrücken.
Ja.
So.
Ja.
Also sprich, du kannst wunderschön die Dinger stapeln und du machst es als einen Arbeitsvorgang und alle sagen, ach, das macht so Spaß, dem zuzugucken, wie er die Müsli-Kisten da so stapelt. Keine Kunst.
Ja.
Wenn derjenige aber, keine Ahnung, sich darin verwirklicht, diese Dinger in einer bestimmten Art und Weise zu stapeln und dahin zu bauen und damit etwas ausdrückt, dann könnte das Kunst sein.
Ja.
Oder?
Also, ja, er würde dann halt auch gefeuert werden, weil die Supermarktleitung das gar nicht so will.
Ja, wie so viele Künstler.
genau. Ja, doch, das stimmt ja wirklich. Also genau, der Künstler, die Künstlerin schießt ja dann irgendwann auch quer. Und das ist wirklich ein Problem, was der Fußball dann auch hätte. Aber bleiben wir mal beim Müsli-Riegel-Stapler. Also jemand sagt dann, ich bleib gar nicht dabei stehen, dass ich die alle nur ordentlich in die Kartons einreihe. Ich signiere die auch noch alle. Jeden einzelnen Müsli-Riegel signiere ich. Ja. Und dann stelle ich ich lege die und ich ordne sie als Pyramide an. Ja. Und veröffentliche das auf Instagram als mein Kunstwerk. Klar, der würde gefeuert werden, ne? Ist ja logisch. Ja. Ja. Und das ist ja tatsächlich irgendwie der Werdegang vieler Künstler, die und Künstlerinnen natürlich, die sich auf der einen Seite irgendwie versuchen, in so das normale, zweckmäßige Leben einzuordnen und dann aber auf den eigenen Ausdruck bestehen als Notwendigkeit. Ja. Und dann wird ihnen signalisiert, dafür bist du hier nicht angestellt. Du machst dir schön deinen Scheiß fertig. Und den Rest kannst du zu Hause machen, von mir aus. So. Wird denen dann ja gesagt, ne? Und die Künstler sagen dann, nein, das ist wichtig. Für dich auch.
genau. Oder ich dachte jetzt bei dem Beispiel an Joseph Beuys. Ja. Ne? Der hat doch mal irgendwie, keine Ahnung, so einen Weg mit lauter Brotlaiben. Also der hat Brotlaibe gestapelt auf dem Weg, sodass du über Brot laufen musstest, wenn du durch die Tür gehen wolltest oder so, also wenn du irgendwo hingehen wolltest.
Ja.
So, und die Leute haben sich furchtbar aufgeregt. Ja. Hier, wir können doch nicht Brot mit Füßen treten. Ja. Und Beuys sagte, aha.
Ja.
So.
Aha. Ja. Ne? Ja.
Also da war eine Aussage drin.
Genau.
Aber erstmal könnte man sagen, hat er was Ähnliches gemacht, was ein Lagerarbeiter auch macht.
Ja, ja.
Also er hat es in einen anderen Kontext gerückt.
Stimmt.
Aber er hat Lebensmittel positioniert, sage ich jetzt mal so. Und dadurch, dass es halt Beuys war, war es automatisch Kunst.
Genau.
So, weil Beuys ein Künstler ist oder als Künstler gilt.
Und und weil er ja wirklich auch was angestoßen hat. Also
genau, also es war eine Aussage drin. Also es war ein, genau. Aber im Grunde hat er nichts anderes gemacht, also hat er von dem Ablauf her nichts anderes gemacht als ein Lagerarbeiter auch.
Ja, genau, das stimmt. Und deshalb ist es auch, kann man nicht sagen, die Kunst geht in der Tätigkeit an sich auf. Das glaube ich nämlich auch nicht. Und eben ob einer besonders gut Kisten stapeln kann oder Müsli-Riegel. Und ich glaube auch nicht, dass es darin aufgeht, dass einer das besonders gut kann. Also das ist ja ein ganz weit verbreitetes Verständnis immer noch.
Ja.
Künstler sind Leute, genau, die können Sachen besonders gut. Aber das ist also seit der modernen Kunst ist das auf jeden Fall nicht mehr der Fall.
Ja.
Im Gegenteil, da haben sogar Künstler und Künstlerinnen daran gearbeitet, sich die Fähigkeiten, die sie haben, wieder abzutrainieren oder sich selbst darin zu sabotieren, weil sie erst auf diesem Weg überhaupt zu dem Ausdruck ihrer Kunst kommen konnten, ne? Also ein Rechtshänder zeichnet dann lieber mit links. Das sieht halt schlechter aus, zum Beispiel. Also hat es ja wirklich gegeben, ne? Also Sachen abtrainieren oder jemand kann Perspektive schmalen, sagen wir mal. Und dann sagt er, das mache ich jetzt aber nicht mehr. Also Picasso zum Beispiel.
Ja.
Die bewusste Regelverletzung zum Beispiel.
Ja.
Genau, also es kann nicht sein, dass die Tätigkeit an und für sich die Kunst dann ausmacht. Es muss dann noch was anderes dabei sein. Und das ist natürlich ein bisschen das Problem beim Fußball, finde ich dann wiederum.
Ja, und noch ganz kurz dazu, weil das ist dasselbe ja auch im künstlerischen Metier. Also du kannst jemanden Gitarre spielen sehen, das ist aber noch nicht automatisch ein Künstler, sondern das ist ein Gitarrenspieler.
Richtig.
Ne? Und er spielt sein Solo und das klingt auch schön, aber es ist nicht automatisch damit ein Künstler. Also weil ich kenne haufenweise, ich gehe in die Kirche, also ich kenne haufenweise Musiker, die unter Umständen ihr Instrument bedienen.
Ja.
Aber ich würde sagen, sorry, also nichts dagegen und du bist nicht böse oder du spielst noch nicht mal schief.
Du spielst vielleicht sogar super, oder? Kann ja sein.
Ja, du spielst vielleicht gut, also du beherrschst dein Instrument.
Ja.
Aber ich würde sagen, Künstler wärst du für mich nicht.
Mhm.
So, und es hängt nicht daran, ob derjenige besonders, also jetzt unglaublich gut ist, das hast du ja gerade gesagt. Gibt auch Leute, die können nur drei Akkorde spielen. Und keine Ahnung, Bob Dylan in den 60ern.
Ja.
Der konnte nicht Gitarre spielen, er konnte nicht Mundharmonika spielen, er konnte nicht singen, er konnte nur vier Akkorde. Gut, er konnte halt texten.
Ja.
Das konnte er wirklich.
Ja.
So.
Ja.
Also, und man würde sagen, als Gitarrist bist du kein Künstler. Aber als Gesamtprodukt Bob Dylan. Mhm. Ja, also bitte. Also wenn das kein Künstler ist, dann weiß ich auch
ja,
nicht.
Total.
Was.
Aber, ja, total. Aber wirklich, aber genau, der stellt aber eben auch wirklich etwas dar. Etwas, was. Und davon gibt es so viele Beispiele, gerade auch in der Musik. Also Bands, wo du sagst, ja, ganz okay, Musiker, so, nicht schlecht. Aber wow, was die auf die Bühne bringen, ne? Dieses ja, The Clash, genau. Ich denke gerade an The Clash,
ja.
Ne?
Ja.
Ohne Frage, keine schlechten Musiker, so. Aber jetzt auch keine Überflieger, so dass man so keine Joe Satrianis oder irgendwie, wo man immer nur auf genau. Die Finger guckt und denkt, wie macht ihr das, wie bewegen die sich, wie geht das überhaupt so? War ja genau. Nicht so. Joe Strummer, ne? To Strum heißt ja Schrammeln. Ja. Also das war sein Künstlername. Joe Strummer war der Schrammler halt, ne?
Schrammler.
Ja, genau. Ja, Mann. Aber ey, The Clash stehen für ein Lebensgefühl für eine Generation von Leuten, für eine politische Aussage, ne? Ja. Also The Clash stehen ist für mich eine Riesenband. Also
eine Riesenband.
Aber keine supergeilen Musiker. Aber genau. Künstler.
Genau. Aber Künstler.
Ja, die Frage ist, was das mehr ist, also dann halt. Das, was das etwas zur Kunst macht, das ist immer so schwer zu sagen, ich weiß es nicht.
Ja, deswegen umtanzt man das ja auch so, weil man es nicht 100% packen kann. Oder dass auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedliche Dinge sind. Mhm. Aber es ist irgendein Plus. Also es ist irgendwas, was den Einzelnen oder die Formation von etwas abhebt, was eine solide Arbeit macht.
Ja.
So. Und ich meine jetzt, und das gibt es im Fußball natürlich auch. Also auch das gibt es beim Chirurgen. Es gibt den guten Handwerker und es gibt den, der dieses Plus hat. Aber ist der damit ein Künstler? Also, ne? Also es gibt es in allen Disziplinen, würde ich sagen, dass Leute etwas auf eine besondere Art und Weise tun und damit auch herausstechen und damit so. Aber ist das dann gleich Kunst?
Ja, das ist schon die Frage. Ich würde gerne nochmal zu Marcelo Bielsa zurückgehen. Das ist der Trainer, der argentinische Trainer, von dem ich erzählt habe, ja? Von dem Cracks wie Pep Guardiola oder der Pochettino, der jetzt Paris trainiert, oder Simeone, der Atletico Madrid trainiert. Diese Leute, das sind super Trainer. Das sind große Trainer, ne? Die sagen, das ist mein Lehrmeister. Bielsa spielt jetzt in der ersten englischen Liga, der Premier League, nachdem er mit Leeds United letzte Saison aufgestiegen ist. Also letzte Saison hat er noch in der zweiten englischen Liga trainiert.
Dieser Trainergott.
Ja, der Trainergott. Genau. Und seine größte Trophäe, die er gewonnen hat, war eine Goldmedaille bei den Olympischen Spielen. Was jetzt auch noch nicht so den großen Ruf hat. Also kein Weltmeistertitel. Ich weiß nicht, ob er noch irgendeinen anderen Pokal gewonnen hat. Irgendeinen hat er vielleicht noch gewonnen, aber
In seiner Karriere.
Jetzt, ne?
ja.
Und er war lange Zeit war er ein Mexiko-Trainer. Mexiko ist jetzt auch nicht so bekannt für den Mörderfußball. Also ich kenne jetzt wenig Deutsche, die sich gerne regelmäßig mexikanischen Fußball anschauen. Ne?
Ja.
Also was der an Trophäen vorzuweisen hat, das ist ehrlich gesagt nicht viel. Eigentlich echt so erbärmlich wenig. Ne?
Ja.
Das finde ich schon mal ganz interessant. Also dieser Typ ist nicht deshalb so beliebt oder so, weil er so mega erfolgreich wäre. Er stellt was dar. Er stellt eine bestimmte Idee vom Fußball dar. Aber in Leeds, ne, in Yorkshire, in England, da kann man T-Shirts kaufen, da steht drauf, Bielsa is God. Ja. So was möchte ich eigentlich auch gerne haben. Ich möchte gerne mit einem T-Shirt rumlaufen, wo drauf steht, Bielsa is God. Also der wird richtig verehrt, der wird richtig vergöttert. Es ist natürlich auch ironisch gemeint. Aber es ist halt dieser komische, grimmige Teddybär aus seinem blauen Eimer, der durch die Coaching-Zone tapst und wo man immer nicht ganz genau weiß, ob der vielleicht gleich auf die Fresse fällt, weil er vielleicht nicht, weißt du, der stellt aber irgendwie was dar. Und vielleicht ist es nicht unbedingt der Erfolg mit seiner Fußballmannschaft, sondern das, was wir von The Clash gesagt haben oder von Bob Dylan. Also du verbindest etwas mit dem, zum Beispiel einen unglaublichen Starrsinn, dass er sein Ding durchzieht. Mhm. Vollkommen starrsinnig. Der spielt gegen jede Mannschaft in der Premier League, egal ob das Liverpool ist oder Chelsea oder Burnham oder wie die alle heißen, Fulham. Der spielt gegen jede Mannschaft exakt gleich. Seine Spieler machen immer genau dasselbe. Obwohl die eigentlich oft die unterlegene Mannschaft sind. Ne? Also sie machen es aber trotzdem, weil das ist der Bielsa-Style, das wird hier so gemacht. Das ist wirklich irre. Also ich gucke mir eigentlich fast jedes Spiel von Leeds United an, weil ich diesen Typen so geil finde.
Und dazu sagen die anderen, das ist mein...
Das ist mein Hero, so wie der Fußball denkt. Das ist beispielhaft, so muss man es eigentlich machen.
Ach, sehr irre.
Also Leute wie der lassen mich dann doch wieder daran glauben, dass Fußball vielleicht auch Kunst sein kann. Aber möglicherweise ist es nicht der Fußball, sondern vielleicht ist es wirklich, was du gerade gesagt hast, wie einer halt was macht. Ne? Also irgendwie erinnert das jetzt schon auch wieder an den Typen, der Müsli-Riegel einsortiert. Er wird halt nicht gefeuert, er wird dafür verehrt. Aber... Aber, also er macht es halt so, wie er das macht. So, das ist seine vollkommene Überzeugung. Er muss das so machen. Schön, dass du uns zuhörst und dass du den Weg zu uns gefunden hast. Das freut uns. Wir unterhalten uns über Kunst, das hast du schon längst mitbekommen. Heute auch mal ein bisschen über Fußball. Aber uns treibt halt die Frage um, was ist Kunst? Welche Rolle spielt sie für uns? Was können wir über sie wissen? Wie können wir sie besser verstehen? Und da reden wir auch mal über Fußball, wenn es sein muss, aber ansonsten auch über Film oder Literatur, Malerei, Schauspiel und so weiter und so fort. Musik natürlich, das hast du ja alle schon mitbekommen. Du kannst dir gerne alle unsere Folgen auf einen Blick anschauen auf unserer Webseite cobainserben.de. Da findest du alle Informationen, die du brauchst. Wenn du mit diesen Folgen noch nicht genug von uns hast, dann haben wir zwei kleine Angebote für dich. Jay interessiert sich sehr für Street Art und er hat einen Instagram-Account dafür eingerichtet, wo er seine Fotos von den Street Art-Bildern, Gemälden, Graffiti postet. Dieser Kanal heißt Nippes_Glory. Nippes and Glory. Er hat eine Riesendatei voll von Street Art aus der ganzen Welt und da postet er ziemlich häufig neue Bilder, wenn dich das interessiert. Da kannst du schon wirklich sehr erstaunliche Sachen entdecken. Und ich biete etwas an, das nennt sich Goofigramm. Das ist ein Newsletter, der am Montag, jeden Montag verschickt wird. Und in dem Goofigramm schicke ich dir zum Wochenbeginn irgendwas Schönes. Eine Idee, die ich habe, eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ein Gedicht, was mir besonders gut gefällt, eine Buchempfehlung oder was auch immer mir so in die Quere kommt. Bilder habe ich schon geschickt. Also wenn du gerne irgendetwas Schönes zum Wochenbeginn haben möchtest, eine ganz kurze E-Mail, dann geh zu meiner Webseite goofy-müller.de. Da kannst du dich eintragen, deine E-Mail-Adresse eintragen und dann kommt schon am nächsten Montag das Goofigramm in dein E-Mail-Postfach geflattert. Vielleicht interessiert dich das ja. Wenn du sonst noch irgendwelche Informationen über Cobainserben haben möchtest, dann geh zu unserer Webseite cobainserben.de. Da erfährst du alles über uns, wer wir sind, was wir sonst noch so im Angebot haben, wie du uns unterstützen kannst, wenn du das gerne möchtest. Alle Informationen findest du da. So, das reicht jetzt hier erstmal an Infos und jetzt geht es weiter mit unserem Talk über Fußball. Viel Spaß!
Ja, aber nochmal, ich meine, du hast doch solche Typen in allen Lebensbereichen, ja. irgendein Bankdirektor, der halt die Dinge anders macht als andere und von mir aus auch ein komischer Kauz ist und alles Mögliche. Aber die Leute sagen, ja, aber also man verehrt ihn, wie auch immer, also weil er für irgendwas steht, wie auch immer. Also das gibt's doch in allen Lebensbereichen.
Ja, aber dann man macht die dann nicht zu Künstlern, ne? Man nennt die dann deshalb nicht Künstler.
Genau, man macht die nicht zu Künstlern. Ja, also stimmt. Der Bankdirektor ist nicht unbedingt ein Künstler. Nee. Oder ich meine, man sagt das dann so als flapsigen Ausdruck. Mhm. Ja, das ist kein Bankdirektor, das ist ein Künstler. Mhm. Und das drückt dann aus, der spielt nicht nach der Norm, sondern der spielt anders und damit ist er irgendwie seltsam. Aber irgendwie auch beeindruckend.
Ja,
so,
ja.
Das drückt das aus. Aber es drückt nicht wirklich aus, der ist ein Künstler.
Ja.
Weißt du, was ich meine?
Ja.
So, also ja. Obwohl man den Satz sagt, das ist kein Direktor, das ist ein Künstler, meint man aber nicht, der macht Kunst.
Ja.
Würde ich sagen. So, und da wäre für mich, also weil, ich meine, gut, dann hinge Kunst ja nur an der Persönlichkeit dessen, der es macht. Und ist damit sozusagen, und damit könnte alles Kunst sein.
Aber ja, vielleicht ist es ja aber wirklich so. Kunst, hat mal irgendjemand gesagt, ist ja nicht so sehr, was einer macht, sondern wie er es macht. Ne?
Ja.
Also ich finde das Beispiel mit dem Bankdirektor cool. Lass uns sagen, dieser Bankdirektor ist Sozialist, ja. Also der arbeitet in dem kapitalistischsten Beruf, den man sich vorstellen kann, aber er ist Sozialist und er glaubt daran, alle seine Mitarbeiter zu gleichen Teilen an den Gewinn zu beteiligen und alles zu vergesellschaften oder so. Außerdem verfolgt er die Philosophie, dass durch die Arbeit seiner Bank die Welt zu einem besseren Ort wird, ne? Ja. Also zum Beispiel, wer in seiner Bank Geld anlegt, der unterstützt die Umwelt, ne, den Umweltschutz und unterstützt, sagen wir mal, wilde Palmölplantagen, die sozusagen Nestle das Wasser abgraben oder irgendwie so. Also dieser Typ ist einfach, der ist einfach super. Ne? Der hat eine Philosophie und diese Philosophie überträgt er auf alles in seinem Leben, sogar auf seinen Beruf als Bankdirektor. Okay, ich weiß nicht, also ich, wenn man sich das so vorstellt, habe ich fast das Bedürfnis, den Typen als Künstler zu bezeichnen, weil der so straight seinen Weg geht, also der Beruf allein ist es vielleicht nicht, aber wie er diesen Beruf auslebt, ist schon wieder auch was Künstlerisches, finde ich. Ne?
Ja, also da bin ich bei dir. Das hat was Künstlerisches. Man würde sagen, der ist ein Original.
Ja, ne? Ja.
Der ist nicht von der Stange, sondern der ist ein Original. So.
Ja, genau. Mhm.
Das ist ja, würde ich sagen, eine der höchsten Auszeichnungen, die man so kriegen kann. Ne? Mhm. Also du bist nicht von der Stange, du bist besonders. So. Ja, das hat was Künstlerisches. Ja, bin ich auch dabei. Und trotzdem habe ich Bauchschmerzen damit zu sagen, dass das, was er macht, Kunst ist.
Ja.
Weil ich irgendwie denke, Kunst, aus dem Grund habe ich vorhin gesagt, Fußball erinnert mich dann noch am ehesten an Performance-Kunst, weil die nicht wiederholbar ist, ne? Weil die Augenblickskunst ist. So, also wenn du so auf der Straße irgendwas machst, Leute künstlerisch ansprichst und die verwickelst in das, was du dort performancemäßig darstellst, dann ist das eine halbe Stunde später, sind da andere Leute.
Ja.
Also sprich, also es ist nie dasselbe.
Ja.
So.
Ja.
Und das wäre jetzt beim Fußball auch so, das wäre auch bei diesem Bankdirektor so, irgendwie so. Also jetzt weil, ich sage das deswegen, weil ich ansonsten gesagt hätte, Kunst versucht irgendwas herzustellen. Also so, ne, irgendwie Film, Musik, Buch, also irgendetwas, worin sich der Rezipient drinne verlieren kann.
Ah, das ist interessant, dass du das sagst, weil ich habe gestern mit einer Konzeptkünstlerin geredet.
Ja.
Wir hatten gestern so ein Gruppentreffen, Leute, die sich für Kunst interessieren, ne? So online, per Zoom. Ja. Und da war eine ganz neu, die ist Konzeptkünstlerin. Sie hat als Malerin angefangen. Dann hat sie uns das erklärt. Also ich habe als Malerin begonnen. Das heißt, ich habe Bilder hergestellt. aber ich habe mich gewandelt zur Konzeptkünstlerin. Und da ist das Kunstwerk das Konzept und nicht das Produkt.
Das heißt?
Das heißt, dass es letztlich nicht darum geht, was dabei rauskommt. Du kannst zwar was, irgendwas musst du dann ausstellen. Das ist dann irgendwie zwar schon irgendwie das Ergebnis des Konzeptes, aber es geht mehr um die Art und Weise, wie sie das hergestellt hat. Also bei ihr ist es zum Beispiel so der Fall, dass sie, es hat irgendwie damit zu tun, dass Farbe durch die Gegend fliegt und alles vollspritzt und das Ergebnis dieses Prozesses, ich weiß nicht, ich habe das nicht ganz verstanden, was sie da macht, das stellt sie dann aus, weil sie sagt, das ist das Ergebnis des Prozesses. Also, aber mein Konzept ist eigentlich das Ding, worum es hier gerade geht. Ne? Das würde dem widersprechen, was du gerade gesagt hast, dass also da irgendwo so ein Ding ist, in das ich mich verlieren kann. Es geht, in dem Fall geht es auch um mehr um die Denkleistung eigentlich. Also, wie kommt sie darauf, das zu machen? Warum? Hat ja verschiedene Konzeptkünstler gegeben. Yoko Ono war doch, glaube ich, auch eine Konzeptkünstlerin. Ne?
Ja, klar.
Also, weil das Verrückte ist doch irgendwie, die Kunst hat mittlerweile so verrückte Wege beschritten, dass man, ja, dass es halt immer schwieriger wird zu sagen, was überhaupt noch Kunst ist und was nicht. Ne? Das ist also ein bisschen das Problem eigentlich.
Ja, eben. Das ist, also, das ist gerade mein Problem, dass ich irgendwie denke, ja, ich kann bei dem Bankdirektor was eine Art künstlerische Persönlichkeit erkennen.
Ja, ja.
Und trotzdem scheue ich mich davor zu sagen, der ist Künstler oder das, was der macht, ist Kunst. Aha. Weil ich irgendwie denke, ja, dann ist ja alles Kunst. Also, oder dann, also, wie soll man Kunst noch eingrenzen?
Ja, ja.
Wenn es nur daran liegt, dass du eine besondere Persönlichkeit hast, die ihren Ausdruck in der Welt macht.
Das stimmt. Das stimmt.
Also,
ja, das stimmt. Aber wäre das so schlimm? Ich meine, ich habe sowieso das Gefühl, dass Künstlerinnen und Künstler, das verschwimmt so komisch. Das wird dann eben ja sehr spirituell irgendwie auch. Mhm. Wie Leute leben, was sie tun in der Welt. Künstler und Künstlerinnen werden dann irgendwie oft Leute, an denen man sich so ein bisschen auch orientiert, an denen man sich ein Beispiel nimmt, von denen man sagt, oh, wenn ich den Mut hätte, so wie diese Person, dann würde ich das vielleicht auch so machen, aber ich bin halt nicht so ein besonderer Mensch. Also es wird so spiritual leader-mäßig manchmal so. Weißt du, was ich meine? Also so, so prophetisch halt. So. Dieses Ding, wo nicht mehr ganz klar ist, reden wir gerade über Kunst oder über Prophetie oder ist es in Wirklichkeit alles dasselbe? Also da, wo die Kunst so wahnsinnig schnell ins Spirituelle abkippt und wo die Grenze so, die wird ja, je näher du hinguckst, finde ich, habe ich immer das Gefühl, desto unklarer ist, wo die Grenze überhaupt verläuft. Das finde ich sehr spannend. Gerade auch als religiöse Menschen finde ich das interessant. Also mit welch einer Bereitschaft, vollkommen säkulare Menschen sich irgendwelchen Kunsterlebnissen widmen und dann kommst du da so als religiöser Mensch vorbei und sagst, ja, kenne ich auch, machen wir auch immer. Bei mir im Gottesdienst, weißt du? Das finde ich total interessant eigentlich. Und so kommt mir das eigentlich auch ein bisschen vor, wenn wir jetzt über diese Beispiele reden, wo eben nicht ein Bild gemalt wird, ein Song geschrieben wird, ne? Eine Fotografie gemacht wird, sondern wo du sagst, hier passiert etwas total Interessantes, total Spannendes. Davon möchte ich irgendwie teilen, so wie ich diese Biografien von den Trainern lese, weil ich denke, es geht hier eigentlich um viel mehr als um ein Spiel. Es geht um die Art und Weise, wie die sich dem nähern, wie die das denken, wie die das mit ihrer Persönlichkeit verbinden, was dann passiert und wie die den Fußball, also das Spiel dann an sich dadurch auch verändern, ne? Weil der wandelt sich dadurch ja auch. Es bleibt ja nicht dabei, dass zwei Mannschaften gegeneinander spielen und eine Mannschaft schießt am Ende mehr Tore, sondern das hat auch Einfluss darauf, auf andere Leute, wie die sich das vorstellen, wie man das mal auch nochmal ausprobieren könnte. Oder so. Das finde ich alles, also da wird das so ein diffuses Ding, finde ich.
Könnte man sagen, also jetzt, was du jetzt gerade geschildert hast, hat ja was mit Inspiration zu tun.
Stimmt. Ne? Ja, stimmt.
Also ein inspirierender Mensch, der muss nichts herstellen, aber der, wo du denkst, ich will wissen, wie der tickt, ich will wissen, warum der sagt, was er sagt, ich will rausfinden, wie der zu dem kommt, was er da tut. Mhm. So. Mhm. Ne? Und das wäre jetzt ja analog zu dem Trainer als Beispiel. Ja. Also das ist ja im besten Fall die Persönlichkeit eines Künstlers. So,
ja.
Ein Künstler, der in einer, irgendeiner Art und Weise tickt, und das drückt sich aus durch einen Song, durch ein Gemälde, durch einen Film. Mhm. So. Mhm. Aber dann ist eigentlich nicht das Ergebnis das Spannende, sondern die Persönlichkeit.
Ja.
Also das Inspirierende, was sich dann ausdrückt in dem Kunstwerk.
Ja.
Aber das eigentlich Spannende ist die Persönlichkeit, ist der Typ. Mhm. Der ist inspirierend. Mhm. Das kann völlig, völlig widerlich sein. Also meinetwegen so eine Klaus Kinski-Type, die irgendwie völlig irgendwie so ihre soziopathischen Seiten hat und du nur darauf wartest, dass er alle anbrüllt. So, und du denkst, man, ja. Mein Gott, der spinnt, ja. Und gleichzeitig siehst du ihn dann in einem Film agieren und du denkst, boah, ist das intensiv.
Genau.
Meine Güte. Ja. So, ne? Und du merkst, okay, Genie und Wahnsinn ist nah beieinander und so weiter. Also ich will damit sagen, also das muss auch nicht immer sein, oh, der ist so inspirierend, ich will unbedingt, ich will den heiraten.
Nee.
Ich will mit dem Bier trinken gehen, sondern das kann auch sehr befremdlich sein.
Ja.
Aber es muss intensiv und inspirierend sein in irgendeiner Weise.
Ja, ja.
Das ist eine Künstlerpersönlichkeit.
Ja.
Und da hast du natürlich recht. Das kann auch der Bankdirektor sein. Das kann auch der Trainer sein. Also ob der jetzt nun etwas herstellt oder eine tolle Rede hält oder mit seinen Angestellten in einer Art und Weise umgeht, wo man sagt, boah, das ist einzigartig. Mhm. Das ist wie Kunst.
Mhm. Mhm. Mhm.
Also vielleicht könnte man da die Trennung machen. Also nicht bei dem, was rauskommt, sondern wer das ist, der das macht.
Ja. Ja.
Und dann wäre nicht Fußballkunst, sondern dann gibt's künstlerische Trainer und künstlerische Spieler.
Ja, das überzeugt mich. Das überzeugt mich, ja. Das überzeugt mich, ja, weil natürlich kennen wir auch alle sterbenslangweilige Spiele und fürchterliche Trainerpersönlichkeiten. Es gibt Fußball von bestimmten Trainern, den will ich einfach nicht sehen. Also da habe ich komischerweise das Gefühl, das hat mit mir nichts zu tun. Also das ist ein bisschen so, als würde ich mir ein Kunstwerk anschauen und denken, hä? Hm. Katzen? Pff. Was habe ich mit Katzen zu tun? Weißt du, so.
Ja.
Sowas gibt es. Ich gucke mir manchmal die, also Spielweisen von bestimmten Trainertypen an und denk, nö, ist brauche ich nicht. Ich lese ein Buch, finde ich geiler. Ich gucke eine Serie. So, ja. Ja, das finde ich interessant. Ich musste gerade dran denken, ich weiß nicht, ob wir schon mal über Energie geredet haben. Das habe ich vielleicht mit jemand anders. Aber als du von Kinski gesprochen hast und gesagt hast, ein Arsch, ein fieser Typ, wie der mit Leuten, menschenfeindlich bis zum Get-No stellenweise, ne? Aber dann kommt dir so eine Energie entgegen, so eine, diese Intensität,
ja,
ne?
Ja,
das ist so wie so eine Energie, die man empfängt oder die der ausstrahlt. Ja. Das gibt's ja auch ganz, ganz still. Also es muss ja nicht immer so brachial sein. Es kann ja auch so eine, vorhin haben wir mit Micha Kunze gesprochen. Er hat den Text Grabesstille vorgelesen und gesprochen, rezitiert, auswendig. Nur fürs Protokoll. Das hatte Energie, fand ich.
Total.
Aber es war eine stille Energie.
Ja, ja, genau. Ja.
Also, aber da kam was an irgendwie, ne? Wir waren nur über das Internet verbunden, aber wow.
Ja.
Ne? Das hatte.
Ja, wir haben ja auch, als er fertig war, wussten wir für anderthalb Sekunden nicht, was wir jetzt machen sollen.
Genau.
Ob man was sagen darf oder nicht.
Genau.
Oder, so, das war wirklich so. So,
genau, ich habe nur so gesagt, ich habe nur deshalb was gesagt, weil ich halt was sagen, irgendeiner muss jetzt was sagen, genau, weil es ja ein Podcast ist.
Und, was sagen. Ne? Aber es war die typische Situation, du bist so umgehauen.
Genau.
Und du bist eigentlich bewegungslos.
Genau, so. Oh.
So.
Ja. Ja. Stimmt. Stimmt, ja, ja. Genau. Stimmt. Ja. Ja.
Ja, Energie.
Energie.
Inspiration. Hm. Aber dann, also ich meine, wie gesagt, dann gibt es eigentlich keine Kunst, sondern nur Künstler.
Oh, das befriedigt mich ja auch gar nicht, muss ich sagen.
Ja, das denke ich mir, deswegen sage ich.
Ja, das befriedigt also mich ja gar nicht.
Die Folge wäre, es gäbe keine Kunst, sondern nur Künstler. Mhm.
Ja, das finde ich auch einen ganz schwierigen Weg, wenn man alles nur an der herstellenden Person festmacht. Das ist ja das Leichteste. Also jemand malt ein Bild und dann sagst du, und, was hast du dir dabei so gedacht? Ne? Oder jemand schreibt einen Song und dann sagst du, und, ist das irgendwie auch autobiografisch?
Ja, genau.
Und dann möchte man als Künstlerin noch sagen, ey Mann, liest dir doch mal ein Scheißgedicht durch, dann weißt du es vielleicht. Oder ist auch, was interessiert dich das überhaupt? Darum geht es ja gar nicht. Ne? Ja, das ist natürlich total unbefriedigend. Das,
wobei ist es das, weil, also so wie du es jetzt karikiert hast, sucht man das Autobiografische beim Künstler oder sagt, warum hast du das so und so gemacht?
Ja, man sucht immer den Künstler im Werk, so, oder?
Genau, man sucht den Künstler im Werk. Aber der Künstler steckt ja im Werk. Nur nicht immer so, dass man das so nachvollziehen kann. Also es ist ja, wie wir vorhin sagten, ne, der eine spielt die Noten einfach vorm Blatt und du denkst, ja, klingt gut, nichts dagegen auszusetzen. Ja. Und der andere spielt's und du denkst, what the fuck? Ja.
So. Wie hast du das gemacht? Wie machst du sowas?
Was ist da passiert? Wieso klingt das plötzlich so intensiv oder so? Also warum kickt mich das so? Ja. Und das ist ja dann eben in dem Fall nicht das Werk, sondern die Person, die es interpretiert. Mhm. Ne? Also wenn es jetzt nicht von ihm ist. Also es ist dann sozusagen ein Werk von jemandem anderen, was aber jemand interpretiert und der eine interpretiert es und du denkst, ja, alles richtig. Und der nächste interpretiert es und du flippst aus. Ja. Also und das ist dann nicht autobiografisch, aber es hat was mit dem Künstler
zu tun. Ja, das stimmt. Und wenn es einen berührt hat, möchte man, dann geht man zu der Person hin, die das gemacht hat und möchte gerne wissen, hey, was hast du da gemacht gerade? Warum hast du mich so berührt? Wie geht das? So, das stimmt, logisch eigentlich. Ne?
Ja.
Klar. Deshalb habe ich auch die Trainerbiografien gelesen.
Ja, genau.
Ist ja eigentlich genau dasselbe, ne? Weil ich wissen wollte, wer ist das? Was machst du hier?
Warum tickst du, wie du tickst?
Vielleicht ist das auch okay. Ich habe mich dagegen immer sehr gesträubt in der Vergangenheit, so. Weil ich immer die Autonomie des Werkes war mir immer wichtig. Ja. Und ich finde es immer ein bisschen auch schade, wenn ich, guck mal, du schreibst ein Lied, das Lied erzählt eine Geschichte. Ne?
Ja.
Und dann ist die erste Frage, hast du das wirklich so erlebt? Nein, Mann, das ist eine Geschichte, hallo.
Genau.
Da bin ich immer ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Aber auf der anderen Seite, es ist vielleicht auch gar nicht so blöd, die Frage. Vielleicht ist das einfach, wo kommt das her? Was ist die Quelle davon? Was erlebe ich hier gerade vielleicht?
Ja, das so kann man das quasi nehmen. Aber es ist ja trotzdem auch die Frage, du hast das Lied ja geschrieben.
Ja, okay.
Und nicht ich. Mhm. Oder nicht der und der oder die und die, sondern du hast es ja geschrieben.
Ja.
Also es hat ja was mit dir zu tun, auch wenn es nicht autobiografisch ist, auch wenn es eine frei erfundene Geschichte ist und du Stein und Bein schwörst, dass kein einziges Wort darin irgendetwas Autobiografisches hast. Und es mag ja sein.
Ja.
Du hast das geschaffen.
Stimmt.
Es hat was mit dir zu tun. Mhm. Also, und sei es nur, dass du die Worte angeordnet hast.
Genau, so.
Also, das hast ja du gemacht und nicht ich. Also, von daher ist diese Frage, also, gibt's das Kunstwerk nicht ohne den Künstler? Also, der Künstler ist schon, und trotzdem ist das Kunstwerk natürlich nicht nur durch den Blick des Künstlers zu begreifen, sondern auch du als Rezipient nimmst dann dieses Werk auf und begreifst es nochmal eigen. Aber trotzdem hat dieses Werk irgendjemand hat das gemacht. Und es macht einen Unterschied, ob es der macht oder ob es ein anderer gemacht hat.
Ja.
So.
Ja.
Und da würde ich dann sagen, ja, das Werk ist autonom, ja, aber es kommt trotzdem irgendwo her. Und das wäre dann sozusagen der Punkt, wo ich sagen würde, okay, wenn wir über Kunst reden, reden wir eigentlich über Künstler.
Ja. Da muss ich mal drüber nachdenken. Weil ich das doof finde. Aber, aber stimmt. Ich, um ehrlich zu sein, so ganz insgeheim habe ich das in den letzten, keine Ahnung, Monaten auch irgendwann gedacht. Also Es muss irgendwie so sein. Es liegt so sehr auf der Hand, dass ich das blöd finde, aber vielleicht ist es einfach wirklich das Normalste. Also ich freunde mich immer mehr mit dem Gedanken an, oder nee, ich freunde mich nicht damit an, sondern ich nehme das einfach als gegeben hin, dass jemand, der als Künstlerin, als Künstler seinen Weg geht und damit inspirierend ist für Leute, dass diese Person für Menschen dann irgendwie auch eine Art, also als Person eine Art von Bedeutung bekommt. Mhm. Nicht nur durch das, was diese Person herstellt, die Texte, die Bilder, die Tänze oder whatever, sondern eben genau das passiert, was du gerade gesagt hast. Die Leute gehen zu dieser Person hin, weil sie sagen, das kommt doch von dir. Warum machst du das? Wie machst du das? Warum berührt mich das so? Das ist irgendwie normal, dass man sich dann dieser Person zuwendet. So. Und dann, diese Person dann so eine Aufmerksamkeit bekommt, finde ich, hat in der Vergangenheit manchmal zu total bescheuerten Situationen geführt, weil das ist da eine fürchterliche Verantwortung und viele Künstlerinnen und Künstler können damit, glaube ich, nicht richtig umgehen. Ja. Oder benehmen sich wirklich schlecht. Also ich habe heute Abend schon, nicht in diesem Gespräch, aber schon mal ich habe auch immer das Wort, irgendwann muss ja immer der Name Picasso fallen. Also wenn man über Kunst redet, irgendwann immer bei Picasso. So wie in der christlichen Religion man irgendwie immer bei Jesus irgendwann landet. Ne? Also in der Kunst ist Picasso immer die richtige Antwort. Jedenfalls, wenn man sich mit der Biografie des Mannes beschäftigt, mit der Art und Weise, wie er mit Frauen umgegangen ist, wie er auch seine Macht als Künstler benutzt hat, ne, das ist wirklich sehr abstoßend. Es ist überhaupt gar keine positive Figur, ehrlich gesagt. Die was er für die Kunst erreicht hat, ist Wahnsinn. Das ist also Welt, whatever, Jahres, zivilisationsgeschichtlich, bam. Aber der Typ selber konnte damit, glaube ich, nicht umgehen. Oder er ist einfach scheiße damit umgegangen. Und wenn sowas steht mir dann vor Augen und ich denke dann, boah, was passiert, wenn dann alle Leute zu den Künstlern rennen und sagen, hey, erklärt uns, wie das Leben funktioniert. Das ist eine Situation, die ich gar nicht so sympathisch finde, wenn ich ehrlich bin.
Nee, das stimmt. Das ist ja auch, das können die ja gar nicht unbedingt, weil ist ja, Kunst ist ja eine eigene Form von Welterklärung, die nicht unbedingt in Worte übersetzt werden kann. Also an manchen Stellen schon, an anderen aber auch quasi gar nicht. Sondern also ich fand es gut, was du vorhin mit der Energie gesagt hast. Ne? Ich habe es Inspiration genannt. Energie ist ein anderes gutes Wort, weil auch in Kunstwerken steckt ja Energie. Also du, ne, das eine Bild packt dich bis zum geht nicht mehr und du denkst, du kannst die Augen überhaupt nicht abwenden. Und das andere lässt dich kalt. Also und es kann aber auch bei unterschiedlichen Menschen unterschiedlich sein. Also für den einen, also die Energie, die in einem Werk steckt, steckt nicht nur in dem Werk, sondern das hat was mit dem Rezipienten zu tun, ob der auf diese Energie anspringt. Und dann gibt es wahrscheinlich Werke oder keine Ahnung, also jetzt ganz platt gesagt, irgendwelche Strichmännchen, die irgendjemand auf ein Blatt Papier sagte, da springt halt bei niemandem die Energie über, weil das keine Energie hat. Da muss man sagen, okay, anscheinend ist das kein Kunstwerk. So, sondern das ist wie der Lagerarbeiter, der halt die Müsli-Boxen hinstellt, wie man die halt hinstellt und alle sagen, ja, schön, fertig. Ja. So, genau, also ich will damit darauf hinaus sozusagen, dass die Energie, die in einem Werk steckt, die kommt von dem Künstler, es geht nicht anders, weil der hat es nun mal gemacht, aber die ist dann trotzdem auch selbstständig. Also die wirkt ja auch nicht auf jeden gleich. Der eine nimmt sie auf und der andere nicht. Und der eine sagt, boah, Wahnsinn, und der andere sagt, what?
Ja.
So.
Ja, stimmt.
Also ich will damit sagen, also ich bin da nochmal bei dem Punkt, dass das Werk doch noch auch ein Eigenleben hat.
Ja.
Aber es hat halt jemand gemacht.
Genau. Ja, genau. Ja, fast schon ein theologisches Problem.
Ja, ja, ja.
Irgendwie schon, ja.
Na gut, also ist Fußball Kunst?
Weiß man nicht.
Weiß man nicht, oder ich würde sagen, nicht an sich.
Nicht an sich, genau, aber das glaube ich auch.
Aber es gibt Künstler.
Genau.
Es gibt Künstlerpersönlichkeiten, ja, im Fußball.
Genau. Ja. Ja, ist ein guter Schluss. Ja. Ja, okay, Herr Friedrichs. Haben wir heute aber mal wieder viel gearbeitet.
Ja, haben wir mal über Fußball gesprochen.
Ich fand's geil.
Und ich habe echt was gelernt.
Ja, ja. Ja, schön, freut mich. Also mir hat es echt riesig Spaß gemacht.
Ja, ja, dir leuchten auch die Augen und das macht auch Spaß, dir dabei zuzuhören, weil ich ja eben davon nicht viel weiß.
Ja.
Und das, also ne, das passt dann im Grunde auch wieder, da bist du dann sehr inspirierend, weil dich dieses Thema inspiriert. Also,
ja, es begeistert mich halt. Ja,
ja, mhm. Genau. Also, da weiß man da nicht, war deine Rezitation von irgendwelchen Fußballregeln, war das dann schon Kunst oder?
Nein, ich glaube nicht.
Nee, ne?
Ich glaube nicht.
Nee, ich meine nur, weil das ja sozusagen dann wieder die Frage ist, weil das sehr inspirierend war. Aber ich glaube, man kommt da nicht, ich glaube, wir werden Kunst nicht perfekt dingfest machen können.
Ich habe mittlerweile auch den Eindruck, ja.
Wir kriegen das nicht genagelt.
Ich glaube, das geht gar nicht. Ich glaube, das geht tatsächlich nicht, ja. Wir können für uns Definitionen festlegen. Ich habe eine Definition von Kunst für mich, so. Ja. Aber ich glaube auch, dass wirklich jede Generation stellt sich von Neuem die Frage und kommt wahrscheinlich zu neuen Antworten. Was ist Kunst? Also es ist eine endlose, aber ist ja auch schön. Da hat man viel zum Nachdenken.
Ja, ist es nicht so? Ich meine, also jetzt am Schluss nochmal hier so ein ganz frommer Abschluss. Ja. Ne? Heißt es nicht in den Geboten, du sollst dir von Gott kein Bildnis machen, noch von dem, was auf der Erde ist?
Ja.
Also,
ja,
ne?
Ja.
So heißt es doch irgendwie. Ja. Und wir übersetzen das ja nicht nur, du sollst jetzt kein Bild mit einem Mann mit einem langen Bart malen, sondern also die Gott ist nicht darstellbar.
Ja.
Ne?
Ja.
Deswegen wird sein Name nicht ausgesprochen. Mhm. Gott ist nicht verfügbar. Es ist nicht verfügbar. Und aber man soll sich auch kein Bild von dem, was auf der Erde ist, machen.
Mhm.
Also sprich, auch das und Kunst wäre ja nun das, was auf der Erde ist.
Ja.
Also nichts ist dingfest, dingfest machbar.
Ja.
Ist richtig?
Dingfest zu machen.
Ja. Das ist genau. Ja. Ich dachte gerade, irgendwas stimmt an dieser Wortkonstruktion nicht. Nichts ist dingfest zu machen.
Ja.
Also genauso wie Gott unverfügbar ist. So ist im Grunde alles unverfügbar. Also du kannst es umspielen, umtanzen, du kannst versuchen, Zipfel zu fassen, zu kriegen und sagen, ja, Kunst, das drückt für mich Kunst aus und so weiter. Und keine Ahnung, wahrscheinlich werden wir 100 Folgen brauchen und dann ein kleines bisschen wissen wir mehr, was für uns Kunst ist. So. Aber wir werden es nicht nageln. Und das ist vielleicht das Geheimnis des Lebens, dass man Dinge nur umtanzen kann.
Das ist ein sehr schlauer Gedanke. Ja, ja. Ich glaube, so ist das. Und das bringt mich ein bisschen wieder zurück zum Thema Fotografie, komischerweise. Wir hatten ja mit Marc und Jackie so lange über Fotografie geredet.
Ja.
Jemand, also drei Leute fotografieren ein und dieselbe Person.
Ja.
Und es entstehen drei vollkommen unterschiedliche Bilder. Ja. Ich finde, das drückt das ganz gut aus, ne?
Ja.
Man versucht sich dem zu nähern, was ist, aber wirklich erreichen tut man es nie, immer nur irgendwie eine Version dessen so.
Ja, so
kommt mir das vor, wenn wir über Kunst reden. Ja, das könnte so sein, ja, stimmt, aber vielleicht ist es auch anders.
Ja, genau. Ja. Ja. Das ist doch ein guter Abschluss.
Guter Abschluss, ja, deshalb die Frage, Jay, was sagen wir dem Tod?
Nicht heute.
Nicht heute.
Natürlich nicht heute.
Ja, okay, FreundInnen, vielen Dank, dass ihr so lange zugehört habt. Heute über Fußball, aber nicht nur heute über Fußball. Ja, Jay, und dir eine gute Nacht.
Ja. Und dir auch. Haben wir da ordentlich was gewuppt?
Heute haben wir was gewuppt, genau.
Also, Tschüssikowski, alle miteinander.
Haut rein, ciao. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig doll helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.